Wenn ich so eine Frage stellen würde, wer von euch hat in letzter Zeit mal mit jemand anderem darüber gesprochen, ja, wie es sein wird, wenn er stirbt? Ich weiß nicht, wie viele Ja's ich da kriegen würde, dass das in letzter Zeit passiert ist. Und ich denke, das ist ein Problem. Wir sehen viel Tod im Fernsehen, im Film, in Nachrichten, aber wir beschäftigen uns eigentlich sehr wenig damit, wie ist das denn für mich persönlich? Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns heute mal anschauen. Und ich werde einfach ganz, ganz viele Beispiele bringen von Leuten, die persönlich mit dem Tod konfrontiert wurden, die kurz vor dem Tod waren oder die andere begleitet haben, die gestorben sind. Das ist halt so im Wesentlichen das Thema, das nicht so theoretisch ist, sondern einfach darum geht, nur ein bisschen konkreter mit Tod konfrontiert zu werden. Da haben wir drei Punkte. Der erste Punkt ist, warum haben wir eigentlich Angst vor dem Sterben? Der zweite ist, was passiert, wenn wir sterben? Und der dritte, was passiert, wenn wir gestorben sind? Nochmal die Frage, warum haben wir Angst vor dem Sterben? Wir sind mit dem Sterben direkt heute nicht mehr so konfrontiert, wie das vor 150 Jahren noch der Fall war, weil einfach ganz viele Kinder früher auch schon gestorben sind, wo Eltern auch relativ früh gestorben sind. Das ist heute nicht mehr so. Wir haben eine Medizin, die sehr viel verhindern kann und wir setzen unheimlich viel Energie daran, Menschen am Leben zu erhalten. Ungefähr 30% der Kosten, die im Leben an Krankenversicherungen anfallen, werden in den letzten Lebenswochen verbraucht. Das heißt, also in den letzten Lebenswochen wird ganz, ganz viel Geld investiert, um Menschen am Leben zu erhalten. Das macht sich einfach nochmal ein Stück weit deutlich, ja, wie wir versuchen, den Tod wegzuschieben, den Tod einfach ein Stück aus unserem Leben zu verbannen. Und das ist eine Sache, die einfach sehr schade ist, weil es eigentlich ganz wertvoll wäre, dass wir uns mehr damit beschäftigen. Ich denke, es liegt aber eben nicht nur daran, dass es heute wir nicht unbedingt mehr gewohnt sind, mit dem Tod direkt konfrontiert zu werden. Das Problem gab es früher auch schon. Wenn man zum Beispiel nochmal schaut, Ludwig XIV. Von Frankreich, der das Schloss, was hier im Hintergrund erscheint, hat ausbauen lassen. Das ist ungefähr, also was man hier sieht, ist ungefähr nur weniger als ein Zehntel der Größe des ganzen Schlosses. Und er hat wirklich ein ganz tolles Schloss gehabt und unheimlich viel Macht. Und das Interessante war, er hat immer, wenn ein Trauerzug an seinem Schloss vorbeigefahren ist, dann hat er die Vorhänge zuziehen lassen. Also er wollte einfach auch in all seiner Macht und Stärke den Tod möglichst nicht sehen. Auch Goethe ist äußerst ungern auf Beerdigung gegangen. Das ist also nicht ein Phänomen, was es nur heute gibt, weil wir nicht mehr so direkt im Leben mit Tod konfrontiert werden. Tod ist einfach schon lange ein schwieriges Thema, wo wir einfach als Menschen grundsätzlich ein Problem haben. Ich würde so sagen, es gibt für mich im Wesentlichen zwei Antworten, warum haben wir Angst vor dem Sterben. Die eine ist, das ist einfach so die Ende auf der Suche nach dem Glück. Denn jeder von uns sucht einfach Glück, Liebe, Zufriedenheit und ich weiß, wenn ich sterbe, dann kann ich da nicht weitersuchen und vielleicht habe ich gar nicht so viel gefunden von dem, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich denke, das ist eine Frage, warum, eine Antwort auf die Frage, warum wir Angst davor haben, weil es einfach die Suche nach dem Glück, nach Sinn beendet. Und die zweite ist, dass eigentlich keiner von uns gerne Schmerz und Leid erträgt. Und Tod doch zumindest immer wieder mit Schmerz und Leid verbunden ist. Und das sind für mich zwei zentrale Antworten, warum wir versuchen, dem Schmerz ein Stück weit und dem Tod einfach auszuweichen. Ich habe dann das letzte Buch von der Elisabeth Kübler-Ross gelesen. Das ist eine Frau, die sich einen Großteil ihres Lebens ganz, ganz viel damit beschäftigt hat, Leute zu begleiten, die am Sterben sind. Also sie hat viele tausend Menschen begleitet in ihren letzten Tagen, Wochen. Und von der habe ich zwei Zitate, die ich einfach sehr interessant finde. Das erste ist, bewusst oder unbewusst sind wir alle auf der Suche nach Antworten und versuchen, die Lektionen des Lebens zu lernen. Wir streben nach Sinn, Liebe und Macht. Wir versuchen, Angst, Verlust und Zeit zu verstehen. Wir möchten herausfinden, wer wir sind und wie wir glücklich werden können. Manchmal suchen wir diese Dinge im Gesicht geliebter Menschen, in der Religion, in Gott oder in anderen Orten, wo sie anzutreffen sind. Allzu oft jedoch suchen wir sie im Geld, im Status, im perfekten Job oder an anderen Orten und müssen erkennen, dass diesen Dingen der Sinn fehlt, den wir in ihnen zu finden hofften und dass sie uns sogar Kummer machen. Wenn wir diesen falschen Spuren ohne ein tieferes Verständnis ihrer Bedeutung folgen bleiben wir unweigerlich mit einem Gefühl der Leere zurück und denken, dass das Leben wenig oder gar keinen Sinn hat, dass Liebe und Glück einfach Illusionen seien. Und ich finde, da hat sie einen ganz, ganz wesentlichen Punkt erfasst, eben auch, was sie vorhin gesagt hat, dass wir einfach suchen nach Liebe und Glück. Und wenn man da schaut, auch andere Leute, Stephen Covey ist wohl so der bekannteste Managementberater, den es gibt, und der hat einfach ganz, ganz viele Unternehmen oder Führungsleute beraten, und der hat auch immer wieder gesagt, die Leute, die suchen letztlich nach Macht, Erfolg und Ruhm, aber sie suchen meistens an der falschen Stelle. Und das ist auch das, was sie Elisabeth Kübler-Ross sagt, die Gefahr ist, dass wir an der falschen Stelle suchen. Und vor allem das ganz Schwierige dabei ist, wenn wir an der falschen Stelle suchen, kommen wir immer tiefer in die Leere rein. Dass wir eigentlich denken, irgendwie ich suche und suche und ich habe mehr Macht, ich habe mehr Geld, ich bin mehr anerkannt, und trotzdem habe ich einfach nicht das, was ich so wirklich an Zufriedenheit und Geborgenheit gerne hätte. Das ist einfach trotzdem eine Leere da, weil ich denke, die Punkte, wenn ich in denen suche, finde ich es einfach auch gar nicht. Sie schreibt dann weiter, manche finden den Sinn, wenn sie dem Unglück oder selbst dem Tod unmittelbar ins Auge sehen. Vielleicht haben die Ärzte ihnen gesagt, dass sie Krebs haben oder nur noch 6 Monate zu leben haben. Vielleicht haben sie mit anderen ansehen müssen, wie nahestehende Menschen um ihr Leben kämpften oder von Erdbeben oder anderen Katastrophen heimgesucht wurden. Sie befanden sich in einer Grenzsituation. Sie standen außerdem am Rande eines neuen Lebens, in dem sie dem Monster unmittelbar ins Auge blickten und den Tod direkt, vollständig und zur Gänze konfrontierten, ergab sich ihm und ihre Lebensanschauung, ergaben sie sich ihm und ihre Lebensanschauung veränderte sich dauerhaft, als sie eine Aufgabe des Lebens lernten. Diese Menschen hatten in finsterster Verzweiflung die Entscheidung zu treffen, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen wollten. Nicht alle diese Lektionen sind angenehm, aber jeder Mensch erfährt, dass sie das Leben reicher machen. Warum also bis ans Lebensende warten, um das zu lernen, was wir jetzt lernen können? Also das ist ein ganz zentraler Satz, den ich heute noch ein paar Mal wiederholen werde. Warum einfach so lange warten, bis wir tatsächlich merken, jetzt wird es kritisch, um darüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig im Leben? Und genau der gleiche Punkt, den findet man auch in der Bibel. Da steht im Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist, denke ich, einfach eine ganz, ganz gute Zusammenfassung von dem, was Kübler-Ross da gesagt hat in den letzten Zeilen. Wir müssen da wirklich anfangen, uns darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist im Leben. Und uns nicht von den Dingen, die immer wieder so vordergründig da uns vorgegaukelt werden, dass sie wichtig sind, so packen lassen. Eine andere Stelle aus Matthäus 6, 19 bis 21, die sagt einfach auch nochmal sehr deutlich das, was Kübler-Ross gesagt hat, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten oder der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das sind Sätze, die ich einfach unheimlich wertvoll finde, darüber nachzudenken. Ich halte so 5, 6 Mal im Jahr so eine Schulung vor Studenten und Schülern, wo es einfach auch immer wieder darum geht, wie kann ich mein Leben zielgerichtet führen, und da hatte ich ihnen dann schon immer vorgegeben, sie sollen sich einfach mal in ihre eigene Grabrede schreiben. Sie sollen überlegen, was ist ihr Ziel, was wollen sie, dass die Leute am Ende ihres Lebens über sie sagen. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Übung, die ich immer wieder machen würde, und einfach dran denken, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ist für mich ein ganz, ganz toller Satz. So, der zweite Punkt ist, was passiert, wenn wir sterben? Ist dann alles aus? Und auch da gibt es wieder Berichte, die eigentlich alle ganz in eine ähnliche Richtung gehen, dass kurz bevor jemand stirbt, einfach nochmal das ganze Leben in einer unheimlichen Geschwindigkeit vor unseren Augen da zurückgeht. Also, dass wir einfach alles oder ganz, ganz wesentliche Dinge, die wir erlebt haben, dass wir die nochmal sehen. Und das Interessante dabei ist auch, dass da sehr stark einfach Gefühle dabei sind, die damit zu tun haben, war das gut oder war das nicht gut, was wir getan haben. Und da habe ich auch aus dem Buch von Martha und Larsen, das An der Pforte des Todes, der hat einfach ganz viele Leute da auch interviewt. Und der hat da einen interviewt, der von einer Pistolenkugel getroffen wurde und dann eigentlich schon gestorben war, aber es doch noch gerade überlebt hat. Und das war echt interessant, was er dann schreibt. Da heißt, ich merkte, dass ich getroffen sei und schwer verwundet war. Ich fiel in Ohnmacht, aber je mehr mein Bewusstsein schwand, umso klarer wurde mein Geist und mein Gewissen. Wie das Leuchten eines Blitzes in einer finsteren Nacht, so zog mein ganzes Leben an meinem geistigen Auge vorüber. Und ich musste die betrübende Erfahrung machen, dass da nichts war, worüber ich mich freuen konnte. Hingegen standen meine schlechten Handlungen vor mir mit einer erschreckenden Deutlichkeit und in einer unheimlichen Größe. Ich war so elend in meinem Gewissen und litt solche moralischen Qualen, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Nie hätte ich geglaubt, dass man in so kurzer Zeit moralisch so viel leiden könnte. Nur etwa eine Minute war ich ohne Bewusstsein. Diese aber hat mich zu einem anderen gemacht, im Verhältnis zu meinem bisherigen Leben. Ich bin in allem ein anderer Mensch geworden. Meine Bekannten sagen, ich hätte meine Energie verloren. Lass sie nur sagen, ich weiß es besser. Den tiefsten Schmerz empfand ich darüber, dass ich das Böse, was ich getan hatte, nicht mehr zum Guten wenden konnte. Mein ganzes Bestreben geht nun dahin, so zu leben, dass ich zum Schluss meines Lebens nicht noch einmal so fürchterliche Augenblicke durchmachen muss. Alles Böse, was wir hier tun, rächt sich auch hier auf Erden und unvermeidlich in der Todesstunde. Ich bin sehr glücklich darüber und meinem Gott dankbar, dass er mir Gelegenheit gab, noch etwas Gutes in meinem Leben zu tun und mitzuhelfen und zu arbeiten an dem Wohlergehen anderer. Also hier kommt einfach nochmal deutlich rüber, in den letzten Stundentagen steckt einfach nochmal eine riesige Chance, zu sehen, was ist wirklich wichtig, um die Dinge mal aus einer anderen Position zu betrachten. Das ist, denke ich, eine Sache, die passiert, wenn wir sterben. Und die zweite Sache ist, es passiert einfach noch, das ist ja auch total ungewöhnlich, dass ich praktisch innerhalb einer Minute mein ganzes Leben an mir vorbeirauschen sehen. Es gibt noch ungewöhnliche Dinge. Zum Beispiel ist es so, dass Leute, die nicht mehr hören konnten, also bei Beethoven war es so, dass er die letzten Jahre gar nicht mehr hören konnte, aber kurz bevor er gestorben ist, konnte er wieder ganz klar hören. Oder bei Bach war es so, dass er nicht mehr sehen konnte und auch kurz bevor er gestorben ist, konnte er wieder ganz klar sehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Berichte von Leuten, kurz bevor sie sterben, dass sie plötzlich Dinge wieder können, die sie eigentlich gar nicht mehr mit ihren normalen Sinnesorganen hätten können. Und da habe ich auch eine Geschichte von einem etwa 20-jährigen Mädchen, das in der, schon lange her, über 100 Jahre in der Anstalt gelebt hat, weil sie eigentlich gar nicht lebenstauglich war. In unserer Anstalt war ein Mädchen namens Käthe. Es war von Geburt an vollständig verblödet und hatte nie ein Wort sprechen gelernt. Stumpf vegetierte Käthe dahin. Abwechselnd stierte sie bewegungslos, stundenlang vor sich hin oder befand sich stundenlang in zappelnder Bewegung. Sie aß und trank, sie schlief, stieß auch einmal einen Schrei aus. Andere Lebensregungen hatten wir an ihr in den langen Jahren nie wahrgenommen. An allem, was in ihrer Umgebung vor sich ging, schien sie nicht den geringsten Anteil zu nehmen. Auch körperlich wurde das Mädchen immer elender. Ein Bein musste abgenommen werden und das Siechtum wurde immer stärker. Schon längst wünschten wir, dass Gott dem armseligen Leben ein Ende mache. Da rief mich eines Morgens unser Doktor an und bat mich, mit ihm gleich einmal zu Käthe zu gehen, die im Sterben liege. Als wir in das Zimmer des Mädchens kamen, fragten wir uns, wer für Käthe in ihrem Zimmer die Sterbelieder singe. Als wir dann ins Zimmer traten, trauten wir uns in Augen und Ohren nicht. Die von Geburt an völlig verblödete Käthe, die nie ein Wort gesprochen hatte, sang sich selbst die Sterbelieder. Vor allen Dingen sang sie immer wieder, wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Etwa eine halbe Stunde lang sang sie mit selig verklärtem Gesicht und ging dann sanft und still heim. Nur in tiefster Bewegung konnten wir das Sterben dieses Mädchens miterleben. Geht dann weiter. Wie viele Fragen gab uns diese Sterbestunde auf? Käthe hat also nur scheinbar an all dem, was in der Umgebung vor sich ging, nicht teilgenommen. In Wirklichkeit hatte sie aber gar manches aufgenommen. Denn woher hatte sie Text und Melodie des Liedes richtig verstanden und wandte ihn in der entscheidenden Stunde ihres Lebens richtig an? Das war uns schon ein Wunder, dass die bis dahin völlig stumme Käthe plötzlich klar und deutlich Worte des Liedes wiedergeben konnte. Herr Dr. W. erklärte immer wieder, medizinisch stehe ich vor einem Rätsel. Durch zahlreiche Hirnhautentzündungen sind derart schlimme anatomische Veränderungen in der Hirnrinde eingetreten, dass es völlig unbegreiflich ist, wie das sterbende Mädchen plötzlich klar und deutlich mit Verständnis singen kann. Also die Berichte auch Bach und Beethoven, das sind Dinge, die mir einfach ganz deutlich zeigen, wenn wir sterben, dann passiert was, Was nicht damit zu erklären ist, dass wir im Prinzip weiterentwickelte Tiere sind, die dann einfach sterben und es dann aus ist, sondern da passieren Dinge, die ich einfach nicht damit erklären kann, dass wir Menschen quasi Maschinen sind, die eine lange Zeit funktionieren und dann ist es komplett aus. Also die Berichte sind für mich ein Weise dafür und da gibt es ganz, ganz viele Berichte, die sich da eigentlich immer wieder auch entsprechend in die gleiche Richtung gehen. Wenn wir sterben, passieren Dinge, die einfach sehr ungewöhnlich sind. Es sind auch noch andere Dinge, wo dann sich so eine englische wissenschaftliche Gesellschaft einfach mal mit beschäftigt hat. Die haben dann so ein 26-bändiges Werk darüber rausgebracht, so über den Menschen und was beim Tod passiert. Und eine der zentralen Feststellungen von einem Physiker und Mathematiker da drin, der gesagt hat, der menschliche Geist ist selbstständig und in seiner Wirksamkeit zeitweilig nicht an die körperlichen Sinne gebunden. Was einfach heißt, also wir können da Dinge wahrnehmen und tun, die wir mit unserem normalen Sinn nicht tun, die einfach darauf hindeuten, der Mensch ist einfach mehr als ein Körper und es gibt noch was, was darüber hinausgeht, über das, was wir so rein körperlich messen und wahrnehmen können. Ein weiterer Punkt ist, dass häufig zum Beispiel auch Uhren stehen bleiben. Also ich habe es demnächst auch wieder von der Bekannten gehört, wo einfach die Uhr stehen geblieben ist, als da eine Mutter gestorben ist. Und es sind andere Dinge, die auch passieren. Als letztes Jahr meine Frau gestorben ist, ist die in der Heizung das Licht ausgegangen. Also die Zündflamme ist ausgegangen und es hat dann einfach nicht mehr weiter gebrannt. Und es gibt einfach ja, viele Berichte, wo so Dinge passieren, die einfach in der Regel genau zu der Zeit passieren, wenn jemand stirbt. So, der dritte Punkt ist, was passiert, wenn wir gestorben sind. Die Bibel sagt da eine ganze Menge, für mich auch sehr wichtige Sachen dazu. Im Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 2, sagt Gott zu Daniel, zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen, und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und Jesus selber sagt in Johannes 12, die Verse 24 und 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt gering achtet, der wird das ewige Leben erhalten. Noch eine weitere Stelle von Jesus. Da in dem Moment, wo er gekreuzigt wurde, waren ja noch zwei Verbrecher neben ihm, die ziemlich üble Sachen gemacht hatten und eben deswegen auch gekreuzigt wurden. Und in Lukas 23, Vers 39 bis 43 steht dann, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprachen, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das finde ich eine total super Aussage von Jesus. Der Mann, der hat einfach erkannt, ich habe in meinem Leben Mist gebaut und hat einfach auf Jesus da gebeten, an ihn zu denken und hat einfach auch ganz klare Reue gezeigt. Und das ist einfach auch so das, was in der Bibel einfach immer wieder rüberkommt, dass das Sterben, was in dem Text vorher war, das einfach bedeutet, dass wir erkennen, wir haben Mist in unserem Leben gebaut und den Mist, den können wir nicht wieder gerade biegen, sondern den kann einfach nur Jesus gerade biegen. Und dass Jesus dann da auch bei dem Verbrecher da am Kreuz nicht angefangen hat aufzurechnen, sondern einfach gesagt hat, gut, ich vergebe dir und ich sage dir zu, du bist heute noch mit mir im Paradies. Also wenn in der Bibel das wahrlich steht, das ist immer so ein ganz, ganz bekräftigender Ausdruck. Also das hier wird einfach dadurch steht, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das macht einfach nochmal ganz deutlich, das ist was total Wichtiges. Und das ist Jesus einfach, er möchte damit deutlich machen, achtet darauf. Oft heißt einfach wahrlich, wahrlich, es gibt einige Stellen, das sind immer ganz zentrale Punkte über christliche Aussagen, die dann danach kommen. Wenn wir gestorben sind, passieren manchmal auch noch Dinge, die einfach so wissenschaftlich auch äußerst schwer erklärbar sind. Ich habe da mal auch noch den Bericht von einem Mann namens Emmendörfer gelesen, dessen Freund, der ist so Ende des 18. Jahrhunderts nach Indien als Missionar gegangen, und die beiden, die haben sich einfach echt total gut verstanden und haben sich dann einfach versprochen, also wenn einer von uns beiden stirbt, dann erscheint er dem anderen. Und dann war es dann so, eines Nachts, als der Emmendorfer da wieder in Deutschland geschlafen hat, da konnte er einfach nur ganz schlecht schlafen, und dann ist ihm seine Schlafzimmertür aufgegangen und er hat so eine weiß gekleidete Gestalt eintreten sehen, und die hat gesagt: Ich bin dein Freund Schwelkopf. Ich fühle mich unaussprechlich selig, aber unsere Verabredung hat mir viele Seufzer ausgepresst. Das ist auch nochmal so ein Punkt, also wenn jemand gestorben ist, dann wünschen wir uns eigentlich oft, dass wir da nochmal ein bisschen Kontakt mit aufnehmen können, dass wir nochmal Dinge nachfragen können. Und das ist was, was ich zumindest im christlichen Bereich ganz, ganz selten erlebe, dass jemand, der gestorben ist, dass der direkt nochmal kommt. Und deswegen denke ich, sagt er auch, dass die Verabredung viele Seufzer ausgepresst hat, weil ich glaube, dass Gott da irgendwie das nicht so gut findet, wenn dann jemand nochmal direkt kommt. Ich weiß letztlich auch nicht, warum das so ist, aber die Erfahrung zeigt einfach so, dass das eigentlich unüblich ist und dass da das Gott wenn dann einfach nur ganz selten macht. Als meine Frau gestorben war, hatte ich dann einfach auch immer mal wieder so die Frage, ja, warum ist es passiert und ja, was soll das Ganze dahinter? Und einmal hatte ich dann einfach auch diese Frage wieder mir ziemlich stark geworden, hatte dann gebetet und habe so die Bibel aufgeschlagen und bin dann so auf 1. Thessalonicher 4, 13 und 14 gestoßen. Und das war für mich einfach auch sehr hilfreich, wo dann steht: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, ebenso auferwecken. Also das war für mich einfach eine totale Hilfe, wo einfach nochmal das bestätigt wurde, was ich auch so die Zeit sonst immer erlebt hatte, dass Gott einfach wirklich trägt, wo ich einfach gemerkt habe, ganz viele Leute beten für uns, und es war einfach immer wieder so, dass es mir einfach nicht gut ging, und es gibt auch Momente, wo es mir jetzt manchmal nicht gut geht, wo ich aber einfach merke, Gott trägt einfach trotzdem, auch wenn es weh tut, trägt er und gibt einfach immer mal wieder solche Hilfen. Und eine weitere Hilfe, die er mir gegeben hat, war so das Bild von einem unserer Söhne, das er gemalt hat, kurz bevor wir dann die Judith ins Grab getragen haben. Und in dem Bild kommt für mich auch einfach nochmal was ganz Zentrales rüber, dass wir einfach da den Tod durch die Art und Weise, wie wir den Tod sehen, eigentlich ein Stück weit nicht richtig sehen. Also mir ist im letzten Jahr einfach unheimlich deutlich geworden, der Tod ist zwar was Unangenehmes und tut weh, aber der Tod ist eigentlich nicht das Schlimme, sondern die Frage ist einfach, was passiert mit uns nach dem Tod? Und da ist das Bild für mich hilfreich, weil es für mich einfach ausdrückt, so dass der Himmel lacht und dass da ja, ich einfach wirklich weiß, dass meine Frau da gut aufgehoben ist. Und ich denke, es ist unheimlich wichtig, auch nochmal darüber nachzudenken, ja, was sind die Dinge, die mir einfach wichtig sind. Und da einfach auch frühzeitig anzufangen, dass ich mit dem zu beschäftigen, was einfach wirklich wichtig ist. Und ich bin einfach total froh darüber, dass wir einfach nicht an irgendwelche Rechnungen hatten, die offen waren, dass wir einfach wirklich die Dinge besprochen hatten, die wichtig waren, dass sie wusste, was ich am Mist gebaut habe und dass ich wusste, was sie am Mist gebaut hat. Und ich erlebe einfach häufig, dass Leute lange Zeit einfach Beziehungen nicht bereinigen, und wenn jemand stirbt, dann ist einfach zu spät, ist das wieder in Ordnung zu bringen. Und da finde ich es unheimlich wichtig, einfach drüber nachzudenken: Möchtest du das tatsächlich so haben, dass wenn irgendwann einer stirbt, dass du dann die Dinge nicht mehr in Ordnung bringen kannst? Also das ist mir ganz wichtig, da euch zu ermutigen, einfach so immer wieder die Frage zu stellen, ja, was ist Unangenehme? Wenn ihr jetzt mal da euch durchbeißen müsst, euch entschuldigen müsst, was ansprecht, was einfach nicht okay von euch, von anderer Seite war, oder wenn ihr dann irgendwann mal merkt, eigentlich hätte ich es noch gerne angesprochen, aber es geht jetzt einfach nicht mehr. Und das ist, deswegen finde ich den Psalmvers 90, Vers 2 so wertvoll: Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dass wir einfach mal anfangen, auf die Dinge zu gucken, die wirklich wichtig sind. Und wenn ich mir einfach überlege, was passiert, wenn ich nur noch ein, zwei, drei Monate zu leben habe, dann wird mir meistens deutlich, was wirklich wichtig im Leben ist. Wir haben auch oft so ein Lied zusammen gesungen, das die Band nachher nochmal singen wird, oder nachher singen wird, von Manfred Siebald, wo ich auch ganz, ganz viele tolle zentrale Inhalte drin finde, wo er einfach auch sagt, muss ich erst krank sein, erst meine Kraft verlieren, unter der Schmerzen erst meine Grenzen spüren, bevor ich sehe, was ich jetzt an gesunden und unbeschwerten Stunden habe. Einfach auch erst, wenn es spät ist, fange ich an, dankbar zu werden für das, was ich jetzt bin. Das ist auch das, was der Matthias vorhin gesagt hat. Wir sind ja echt total beschenkt. Wir haben ein Rechtssystem, was uns schützt. Wir haben eigentlich keiner, der richtig Hunger leidet. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben so viele Sachen. Wir können eine Ausbildung machen. Wir sind einfach total reich beschenkt und haben wahnsinnige Freiheiten hier. Und es gibt ja so Studien, die zeigen, wir sind trotzdem ein relativ unglückliches Volk. Also wir sind in dem, wie es ins Material geht, ganz, ganz weit oben. Aber so das, was wir berichten, wie es uns geht, sind wir ziemlich weit unten. Und einfach mal wirklich zu sehen, was für Grund wir haben, dankbar zu sein. Und das ist das zweite Vers, muss ich erst hungern, erst mit gebrochenem Willen nach allem greifen, um meinen Bauch zu füllen, bevor ich schmecke. Was ich oft nur verschlinge, macht erst die Sehnsuchtdinge klar. Einfach auch wieder, wovon lasse ich mich leiden? Lasse ich mich von dem leiden, das mir die Werbung suggeriert, dass ich dies oder jenes alles noch haben muss, um glücklich zu sein? Oder ja, gibt es einfach Dinge, die Werbung gar nicht behandelt und die ich gar nicht kriege durch das Haben, sondern die ich eigentlich nur kriege, wenn ich anfange, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Und so der letzte Vers, muss ich erst meinen, muss ich um Menschen trauern und böse Worte erst über dem Grabe dauern, bevor ich merke, was ich am anderen habe, sind Menschen erst im Grabe schön. Aber das, was hier vorhin auch nochmal deutlich machen wurde, einfach fangt an, Beziehungen zu bereinigen. Ich fasse einfach nochmal zusammen. Es sind vier Dinge, die mir wichtig sind. Mit dem Tod ist einfach nicht alles raus. Es spricht vieles dafür, dass es ein Danach gibt. Und es ist mir unheimlich wichtig, dass wir anfangen, uns mit den Dingen zu beschäftigen, die wichtig sind. Nicht erst, wenn es spät ist, sondern ihr habt einfach jederzeit die Chance, das zu tun. Und überleg dir einfach mal, was würdest du tun, wenn du noch einen Monat zu leben hättest. Und was mir ganz wichtig ist, fang mit einem heute an. Wir hören oft irgendwelche Dinge, finden sie ganz gut und dann tun wir nichts, weil wir einfach hier so bequem sind. Und denkt einfach darüber nach und überlegt euch eine Sache, mit der ihr konkret mal anfangen wollt. Und am besten sagt es noch jemandem schon heute, dass ihr das machen wollt, damit ihr da jemanden habt, der euch mal dran erinnert und mit dem ihr mal drüber redet. Und noch so eine letzte Sache, die mir einfach ganz wichtig geworden ist und was meine Frau einfach auch gesagt hat, bevor sie dann am letzten Tag ins Krankenhaus kam, dass sie einfach Frieden mit Jesus hat und hat sie die Frage gestellt, wer hat Frieden mit Jesus? Und ja, denkt einfach darüber nach, habt ihr Frieden mit Jesus? Habt ihr Frieden mit den Menschen, die euch wichtig sind?